Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zum 6. Podcast von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. Präsentiert von www.dasabenteuerleben.de. Ja, im letzten Podcast haben wir über systemische Fragetechniken gesprochen und ich habe Ihnen in dem Zuge gleich die wesentlichen systemischen Theoriegrundlagen erklärt. Heute stelle ich Ihnen, wie angekündigt, den zweiten großen theoretisch-philosophischen Stützpfeiler im Coaching vor, den Konstruktivismus. Sie werden heute ein Gespür dafür bekommen, warum eine konstruktivistische Grundhaltung eine echte Bereicherung für Sie darstellen kann. Ich werde die theoretischen Grundlagen sehr knapp darstellen und heute haue ich Ihnen wirklich Anekdoten, Zitate und Beispiele um die Ohren, weil aus meiner Sicht der Konstruktivismus für mich weniger eine Theorie ist, als vielmehr eine Geisteshaltung. Und eine Geisteshaltung lernt man nicht über Konzepte und Thesen, sondern über Erfahrungen. Ja, und Sie werden heute noch Gelegenheit haben, ein paar Übungen durchzuführen. Für die ganz Eiligen gleich am Anfang eine Definition. Der Konstruktivismus bestreitet die menschliche Fähigkeit, eine objektive Realität zu erkennen, mit der Begründung, dass jeder Einzelne sich seine Wirklichkeit im eigenen Kopf konstruiert. Also ich denke mir die Welt, wie sie mir gefällt. Oder wenn ich es mal nicht so theoretisch formuliere, dann würde ich sagen, Konstruktivismus bedeutet, jeder von uns ist ein kleiner Bob der Baumeister an seinem eigenen Realitätsgebäude. Jetzt werden Sie denken, oh Gott, was hat er denn? Was sollte das denn heißen? Also ich freue mich erstmal, dass Sie dran geblieben sind und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Ich nehme ja an, dass Sie momentan im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte sind. Sie fahren vielleicht gerade Auto oder Sie liegen auf der Couch und Sie sehen die Welt, wie sie halt nun mal ist. Kennen Sie eigentlich folgenden Witz? Zwei Betrunkene gehen ein Bahngleis entlang. Sagt der eine, Mensch, diese Treppe ist ja furchtbar, die Stufen sind so elendweit auseinander. Und da sagt der andere, ach, die Stufen sind mir doch egal, wenn nur das Geländer nicht so niedrig wäre. Ja, über so etwas lachen wir, das sind halt Betrunkene. Wir sind ja Gott sei Dank anders und wir wissen, wie die Welt um uns herum läuft. Wir sehen die Welt ganz klar, so wie sie ist. Wie auch sonst, es gibt ja nur eine Welt. Lassen Sie mich mal versuchen, diese Sicht ein wenig ins Wanken zu bringen. Vielleicht haben Sie Lust auf eine kleine Tour de France, einen Husarenritt durch unsere Sicht auf die Welt? Ja? Okay, schnallen Sie sich an. Stellen Sie sich mal vor, wir gehen eine Treppe hinunter. Von der edlen Annahme, wir würden die Welt so sehen, wie sie ist, in die Niederungen des Konstruktivismus. Oder nein, lassen Sie es uns besser umdrehen. Wir steigen aus dem Keller unserer Weltsicht hinauf auf die Dachterrasse des Konstruktivismus, von wo aus wir mehr und weiter sehen können. Also besteigen wir mal die erste Stufe. Die Grundlage unserer Wahrnehmung sind ja unsere Sinnesorgane, also Augen, Ohren und so weiter. Und aus unserer Umwelt stürmt sekündlich eine Fantastilliarde von Sinneseindrücken, also Signalen und Reizen auf uns ein. Unsere Sinnesorgane können gar nicht das ganze Spektrum dieser Signale, dieses Wahrnehmbaren um uns herum aufnehmen. Wir sind also nicht darauf ausgerichtet, alle Signale zu empfangen. Das ist so ähnlich wie ein Radio, das nur Kurzwelle empfangen kann. Schauen Sie sich die Tierwelt an. Wir wissen, Hasen hören mehr als wir, Adler sehen mehr als wir, Fledermäuse haben sogar ein Echolot eingebaut, das sie nutzen können. Und ja, also ich persönlich habe zum Beispiel auch noch nie eine Hundepfeife gehört. Sie vielleicht? Und dann kommt ja noch was dazu. Jeder von uns hat so seine Eigenarten und Malessen mit dem Wahrnehmungsapparat. Ich bin zum Beispiel farbenblind. Das heißt, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Für mich ist der Moment unvergessen, als mein Kunstlehrer zu mir sagte, Sebastian, warum malst du denn rote Baumstämme? Also ich kann Ihnen garantieren, mit 10 Jahren hatte ich noch nicht meine expressionistische Phase. Bekannt ist ja auch, dass Frauen besser riechen als Männer. Also damit meine ich, Frauen können besser riechen als Männer. Und wir wissen auch über die Tierwelt, dass ja nicht immer jedes Tier uns überlegen ist in der Wahrnehmung. Wenn Sie zum Beispiel über bestimmte Raubtiere nachdenken, dann wissen wir, dass sie nur Bewegung sehen und nichts, was steht. Gehen wir mal auf die zweite Stufe. Es verbleiben jetzt also die Sinneseindrücke, die Reize, die von unseren Sinnesorganen theoretisch empfangen werden können. Selbst wenn wir wollten, wir könnten gar nicht diese ganzen Sinneseindrücke verarbeiten. Das heißt, es gibt permanent mehr Empfindungen, als unser sensorisches System tatsächlich verarbeiten kann. Wir sind daher zu einer Auswahl, also zu einer Selektion der Reize, die auf uns einwirken, gezwungen. Von allen Reizen, die auf uns jede Sekunde einprasseln, verarbeiten wir nur einen Bruchteil. Das nennt man übrigens auch selektive Wahrnehmung. Und darüber könnte man noch einen ganzen Podcast machen. Das mache ich dann vielleicht später mal. Dieses Selektieren, dieses Filtern ist für uns nicht nur zwingend, sondern es ist fast schon überlebensnotwendig, weil wir sonst, ja, ich würde mal sagen, wir würden durchdrehen. Es wäre einfach ein zu viel an Informationen für uns. Angeblich verarbeiten wir Menschen nur 2% der auf uns einströmenden Sinneseindrücke bewusst. Wenn Sie mal an Autisten denken, da gibt es ja einige, die wirklich fantastische Berechnungen anstellen können, die Muster erkennen, die wir so nicht sehen, die sich Dinge merken können wie kaum ein Mensch. Aber viele Autisten empfinden den Einkauf in einem Supermarkt als absolutes Unglück. Ja, das ist das absolute Chaos für sie und das ist für sie quasi ein nicht beherrschbares Chaos. Wir haben also die Antennen, um alles um uns herum mitzukriegen, aber das Gehirn hat nicht die Kapazität, so viel gleichzeitig zu verarbeiten. Das ist ein bisschen so wie, ja, als hätten wir ein Auto, da ist ein Tank drin mit 400 Litern Sprit, aber der Motor hat halt nur 100 PS und deswegen können wir einfach nicht schneller als 180 km/h fahren. Welche Eindrücke nehmen wir denn jetzt wahr? Also welche 2% sind es denn? Man kann sagen, im Wesentlichen nehmen wir nur die Sinneseindrücke bewusst wahr, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten. Und wir lassen alles andere weg, was im Moment aus unserer Sicht nicht benötigt wird. Denken Sie mal daran, wie Sie zum Beispiel direkt nach Ihrer Führerscheinprüfung Auto gefahren sind. Da waren zu viele Autos auf der Straße, es gab zu viele Verkehrsschilder, zu viele Menschen, zu viele Radfahrer und die Straßenlaternen sind Ihnen fast so auf die Motorhaube gesprungen. Ja, und wie fahren Sie heute? Ein paar Jahre später. Sie fahren lässig im vierten Gang durch die 30er-Zone, rauchen eine, checken die Mails auf dem BlackBerry, telefonieren mit der Schwiegermutter und stellen gleichzeitig noch ihren Lieblingssender im Radio ein. Wenn Sie mal ganz bewusst erleben wollen, wie stark wir selektieren in der Wahrnehmung, dann schauen Sie mal in die Shownotes unter www.das-abenteuer-coaching.de. Dort finden Sie einen YouTube-Link mit einem kleinen Film und da können Sie Ihre Aufmerksamkeit testen. Zwei Basketballteams spielen dort und Sie sollen einfach nur zählen, wie oft das weiße Team den Ball passt. Mehr will ich an dieser Stelle nicht verraten, aber gönnen Sie sich diese 2 Minuten mal. Wenn Sie nach diesem Aufmerksamkeitstest immer noch skeptisch sind, ob wir wirklich so stark filtern, dann können Sie mal folgende Übung machen, wenn Sie wieder ein Seminar besuchen. Bitten Sie doch mal alle Teilnehmer, den Flur zu zeichnen, durch den Sie gerade den Schulungsraum zum ersten Mal betreten haben. Wenn dann alle Ihre Bildchen malen und Sie die hinterher vergleichen, dann werden Sie feststellen, dass kein Bild dem anderen wirklich gleicht. Jeder sieht andere Details. Und was übrigens noch sehr erstaunlich ist, aber das nur am Rande, wenn Sie dann die Teilnehmer bitten, den Grundriss des Flurs zu malen, dann werden sich die Bilder sehr, sehr ähnlich sein, obwohl niemand jemals den Flur so gesehen hat, wie er im Grundriss dargestellt ist. Gehen wir nun zum dritten und letzten Schritt über. Neben diesem Bruchteil der Reize, die wir überhaupt wahrnehmen können und die wir dann auch tatsächlich verarbeiten, konstruiert, ergänzt, verfälscht und optimiert in Anführungsstrichen unser Hirn unsere Welt sich zusätzlich. Das klassische Beispiel, was beweist, dass unser Hirn an der Wahrnehmung einen starken Anteil hat, ist folgendes. Malen Sie mal auf ein Blatt Papier links ein Kreuz und rechts ungefähr 4 cm daneben einen Punkt. Jetzt schließen Sie das linke Auge, fixieren mit dem rechten Auge fest das Kreuz und bewegen das Blatt langsam aus einiger Entfernung auf die Augen zu. Und Sie werden sehen, während Sie das Kreuz fixieren, plötzlich verschwindet der Punkt. Das ist der blinde Fleck, also unser toter Winkel, wo die Sehnerven durch die Netzhaut laufen. Dort können wir eigentlich nicht sehen. Aber was macht jetzt unser Hirn? Der alte Schlingel? er füllt dieses Loch einfach aus mit einem Muster, das zum sonstigen Bild passt. Eigentlich müssten wir ja dort nichts sehen oder ein Loch oder etwas Ähnliches, aber wir sehen einfach das Blatt Papier. Das heißt, unser Hirn gestaltet also offensichtlich unsere Wahrnehmung. Also in diesem Falle sehen wir ja scheinbar etwas, was wir eigentlich gar nicht sehen können. Und es gibt auch den umgekehrten Fall. Vielleicht kennen Sie Rüdiger Neberg, das ist ein Deutscher, so ein Survival-Experte. Und er hat mal die Yanomami-Indianer in Brasilien besucht. Und über diese Indianer weiß man, dass die die Farbe Grün nicht kennen. Und Rüdiger Neberg hat das nicht ganz glauben können und hat ein Experiment gestartet. Er hat mehreren Indianern Kugelschreiber gezeigt in verschiedenen Farben. Hat also angefangen, blauen Kugelschreiber, hat gefragt, welche Farbe hat er? Und dann haben die Indianer gesagt, ja, der ist blau. Dann hat er einen grünen Kugelschreiber genommen und hat gefragt, welche Farbe hat der? Ja, dann wurden die Indianer etwas unsicher und meinten dann, ja, der ist gelb. Dann hat er einen gelben Kugelschreiber gezeigt und darauf sagten die Indianer, der ist orange. Und als er dann einen orangenen Kugelschreiber hinhielt, ja, da wurden aussagegemäß die Indianer etwas ärgerlich. Der Beobachter beeinflusst also immer seine Beobachtung. Wir können nicht sehen, was in unserer Vorstellung nicht existiert. Wenn also auf unserer inneren Landkarte, unserem Modell der Welt, keine Tankstellen eingezeichnet sind, dann werden wir auch keine Tankstellen sehen. Auch dann nicht, wenn wir an Hunderten vorbeifahren. Und wenn auf unserer Landkarte nichts Grünes verzeichnet ist, dann werden wir auch nichts Grünes sehen. Und umgekehrt kennen wir das Ganze ja auch. Wenn Sie sich ein neues Auto kaufen wollen, dann sehen Sie dieses Modell plötzlich an jeder Ecke. Oder wenn Sie ein Fremdwort erlernt haben, dann lesen Sie dieses in der nächsten Woche plötzlich 5-mal hintereinander, obwohl Sie schwören, dieses Fremdwort vorher noch nie gesehen zu haben. Lassen Sie uns jetzt nochmal diese 3 Stufen geistig Revue passieren. Erstens, meine Sinnesorgane sind beschränkt. Ich kriege gar nicht alles mit. Zweitens, das, was meine Sinnesorgane mitkriegen, kann ich nicht komplett verarbeiten. Ich muss also auswählen, selektieren. Und drittens, das, was ich bewusst wahrnehme, wird dann noch auf dem Bügeltisch meiner Weltsicht glatt gebügelt. Kommen wir nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Sie liegen vielleicht immer noch auf dem Sofa, aber sehen Sie die Welt wirklich so, wie sie ist? Es ist ja kein Zufall, dass wir im Deutschen das wunderbare Wort Weltanschauung haben. Die Konstruktivisten sagen dazu auch Worldview, Wirklichkeitsauffassung und manchmal auch Realitätstunnel, also Reality Tunnel. Schauen wir uns mal ein paar Phänomene an. Zum Beispiel hören wir alle gern Musik und haben da große Empfindungen und so weiter. Tja, aber physikalisch gesehen gibt es ja keine Musik, sondern es sind nur ein paar Schallwellen bzw. bewegte Luftmoleküle. Oder Weinkenner, die schmecken in einem Wein Aprikose und leichte Heunoten, aber die schmecken nicht chemische Bestandteile. Und wenn Sie mal einen Schachliebhaber nehmen, so wie mich, ein Schachliebhaber kann Ästhetik und Schönheit in einzelnen Zugkombinationen entdecken. Und ja, de facto werden doch eigentlich nur kleine Steine auf Brettern verschoben. Das heißt, wir Menschen schreiben Dingen eine Bedeutung zu. Nehmen Sie mal ein weiteres Beispiel, Schmerz. Wir wissen ja heute, dass der Schmerz nicht im Daumen entsteht, auf den wir gerade so gekonnt mit dem Hammer geklopft haben, sondern er entsteht immer im Hirn. Und Sie haben mit Sicherheit auch schon mal erlebt, dass Sie meinetwegen Rückenschmerzen hatten und dann haben Sie sich plötzlich mit irgendjemandem sehr angeregt unterhalten. Und Sie haben keine Rückenschmerzen mehr gespürt. Ja, wie ist denn das jetzt? Waren die Schmerzen noch da oder nicht? Also gibt es Schmerzen, die wir nicht spüren? Können wir Schmerzen haben, ohne diese zu beobachten? Schauen wir uns doch mal ein paar Landkarten, ein paar Weltanschauungen von uns Menschen an. Nehmen wir mal das Beispiel Kinder. Kinder spüren und sehen Monster unter ihrem Bett. Da gibt es einen wunderbaren Comic von Calvin und Hobbes. Das heißt, da ist ein kleiner Junge, Calvin, mit seinem Stofftiger Hobbes. Und Calvin sitzt abends auf seinem Bett und ruft, sind irgendwelche Monster unter meinem Bett? Und dann kommen Stimmen von unten, nein, also auf keinen Fall, nein, hier nicht. Daraufhin sagt Calvin, Na Gott sei Dank, ich hätte es gehasst, jetzt meinen Baseballschläger holen zu müssen. Ja, jetzt sagen wir, naja, so sind halt die Kleinen, die wissen nicht, wie die Welt ist, wie die Dinge sind. Aber haben Sie vielleicht auch schon mal nach einem Horrorfilm schlecht oder gar nicht geschlafen? Ein guter Freund von mir hat mal diesen Film Blair Witch Project gesehen, der in einem Wald spielt und recht unheimlich ist. Und als er dann nach Hause gefahren ist und sich ins Bett gelegt hat, musste er nachts das Fenster schließen, weil er das Rascheln der Blätter nicht ertragen konnte. Jetzt frage ich mich, war denn der Baum ein anderer als noch 3 Stunden vor dem Film? Oder war das Rascheln der Blätter ein anderes als zuvor? Der griechische Philosoph Epiktet hat das wunderbar ausgedrückt. Er hat gesagt, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir von den Dingen haben. Kommen wir nochmal zurück zu den Kindern. Und jetzt wird es ein bisschen traurig. Ich habe mal auf einer Geburtstagsfete Folgendes erlebt. Alle Namen sind übrigens wieder von der Redaktion geändert. Die 5-jährige Tochter einer Freundin, Lotta, hat erlebt, dass sich ihre unverheirateten Eltern getrennt haben und dann haben diese beiden Eltern jeweils neue Partner geheiratet. Die Mutter sagt dann auf der Party zu Lotta: Lotta, hast du schon gehört? Jochen und Anne heiraten. Jochen und Anne, das sind die Eltern ihrer besten Freundin. Also die Mutter sagt: Lotta, hast du schon gehört? Jochen und Anne heiraten. Und da sagt Lotta: Wen? Das ist doch Wahnsinn, oder? In der Weltsicht der kleinen Lotta, in ihrer Landkarte, war das so, dass sich Eltern trennen, um andere Menschen zu heiraten. Glauben Sie denn wirklich, dass alle unsere Ansichten so viel weiser und logischer sind als diese Ansicht der kleinen Lotta? Mir ist neulich mal was ganz Absurdes passiert. Ich war in einem Biergarten und habe mit einem Freund übers Handy telefoniert. Der Empfang war recht schlecht und ich habe ziemlich gebrüllt. Und irgendwann sagt mein Freund zu mir übers Telefon: Sag mal, warum brüllst du so? Ich schaue mich um und sehe, Mensch, die Gäste gucken ja auch schon ganz böse. Und mein Gedanke war, ja, ich brülle so, weil ich dich nicht hören kann. Es gibt natürlich auch viele Fälle, wo Menschen mehr Details sehen als andere. Es gibt beispielsweise eine wunderbare Geschichte von dem indischen Mathematiker Ramanujan. Der lag mal im Krankenhaus und ein Freund, ein anderer Mathematiker, hat ihn besucht. Und er sagt dann: Du, ich bin mit dem Taxi Nummer 1729 gekommen. Das ist doch eine total langweilige Zahl, oder? Und Ramanujan denkt eine Sekunde nach und sagt dann: Nein, also das ist eine sehr interessante Zahl. Das ist die kleinste Zahl, die sich auf 2 verschiedene Arten als Summe zweier Dreierpotenzen darstellen lässt. Also ich kann Ihnen versichern, dass ich weder genau weiß, was er damit meint, noch wäre und wird mir so etwas jemals auffallen. Albert Einstein hat mal gesagt, der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius 0. Und das nennen sie ihren Standpunkt. Ich finde, das klingt ein bisschen überheblich. Und besonders schön finde ich es, dass der große Einstein später mit den jungen Wilden, also den Quantenphysikern wie Bohr und Heisenberg, nicht mehr viel anfangen konnte. Der konnte ihnen nicht folgen, was die Quantenphysik anging. Es war für ihn unbegreiflich, dass in der Quantenphysik Chaos und Zufälligkeit so eine wichtige Rolle gespielt haben. Und deshalb hat Einstein gesagt, Gott würfelt nicht. Das war seine Weltanschauung, das war seine kleine Landkarte. Vielleicht sind Sie immer noch skeptisch, dass wir unser Weltbild, unsere Weltsicht subjektiv konstruieren. Also klar, Kinder sind was Spezielles, die lernen es ja noch. Einstein, naja, der war ja eh speziell. Und der alberne Herr Stockebrand, dass der nicht telefonieren kann, das habe ich mir eh gedacht. Aber es gibt ja auch ganz generelle Themen, wo wir sofort verstehen, dass wirklich jeder eine andere Sicht darauf hat. Nehmen wir mal das Thema Zeit. Unser Empfinden für die Zeit ist ja absolut unterschiedlich. Wenn ich am Flipperautomaten stehe und spiele, dann rast für mich die Zeit bei diesem Spiel dahin. Für den Freund, der neben mir steht, ist es so, als würde der Sekundenzeiger über die Uhr schleichen. Und in dem Moment, wo wir uns abwechseln, ist es genau umgekehrt. Die Sicht auf das Konstrukt Zeit variiert auch je nach Kulturkreis. Ein guter Freund von mir ist mal 6 Monate durch Afrika gereist und er hat gesagt, er hat eine Sache gelernt. In Afrika gilt, there is no such thing as now. Also in Afrika gibt es jetzt nicht. Das ist für unsere westliche Sicht, die wir immer mit digital rumlaufen, nicht verständlich. Er ist mal im Bus liegen geblieben in Afrika und alle Afrikaner stiegen seelenruhig aus, fingen an sich zu unterhalten, aßen etwas und so weiter. Die Einheimischen haben 3 Tage ohne zu mucken auf einen Ersatzbus gewartet. Ja, und mein Freund, der ist natürlich fast durchgedreht. Neben dem unterschiedlichen Blick auf Zeit in unterschiedlichen Kulturkreisen verändert sich auch unser Bild, ja, mit dem Älterwerden, kann man sagen. Ich war mal vor ein paar Jahren im Kino. Es war Mai und es lief, ich glaube, irgendein Zeichentrickfilm. Und vor mir saßen 3 kleine Jungs, ich schätze mal so 6 Jahre alt. Dann wurde ein neuer Film angekündigt für September. Da guckten sich die Jungs an und dann sagte der eine zum anderen, September? Da ist Jürgen ja schon 7 Jahre alt. Ich habe dahinter gesessen und hatte Tränen in den Augen. Für diese kleinen Jungs war die Zeit von Mai bis September eine Ewigkeit. Und für mich, tja, mein Gott, September, noch ein Urlaub zwischendurch und dann ist auch schon September. Das kennen Sie bestimmt auch. Als Kind waren doch die 6 Wochen Sommerferien eine Ewigkeit, was Sie da alles machen konnten. Und heute ist eine Zeitspanne von 6 Wochen, naja, ein bisschen mehr als die Zeitspanne zwischen 2 Telefonrechnungen. Wir alle leben ja im Hier und Jetzt und wir können auch nur im Hier und Jetzt leben. Und trotzdem, in dem Moment, wo die Gegenwart Vergangenheit wird, fangen wir schon an, ein Konstrukt von der Vergangenheit zu bauen. Also wir machen uns unsere Geschichte, wir bauen uns unsere Vergangenheit. Und genauso wie wir uns ein Konstrukt für die Vergangenheit bauen, bauen wir uns auch alle ein Konstrukt für die Zukunft, obwohl noch keiner von uns in der Zukunft war. Wir alle basteln unterschiedliche Bilder, unterschiedliche Landkarten über die Zukunft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der 6. Podcast zum Thema Coaching. Wir haben heute festgestellt, dass jeder Mensch eine ganz individuelle Weltanschauung hat, seine eigene Landkarte. Wenn Sie das alles eher verwirrt hat, macht nichts. Ich habe doch nur über meine Weltanschauung gesprochen. Spannend wird es ja jetzt, wenn wir mal betrachten, was passiert denn, wenn Menschen mit unterschiedlichen Landkarten über den richtigen Weg reden. Im nächsten Podcast werden wir deshalb darüber sprechen, was Konstruktivismus zum einen für unser tägliches Leben heißen kann und zum anderen, und da schließt sich der Kreis wieder, was Konstruktivismus für Coaching bedeutet. Ich hoffe, damit kann ich Sie dann, nachdem Sie jetzt im Orbit des Konstruktivismus schweben, wieder langsam auf den Boden runterziehen. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. Und wenn Sie Fragen haben, und das würde mich bei diesem Thema nun wirklich nicht wundern, dann mailen Sie mir einfach. Alle Fragen werden immer ganz anonym von mir behandelt. Bitte nutzen Sie auch das sonstige Angebot unter www.das-abenteuer-leben.de. Alles Gute, Ihr Sebastian Stockebrandt.